Wer entscheidet zukünftig darüber, wie Kriege ausgehen? Soldaten und Panzer oder Start-ups? An der Front werden wohl auch weiterhin Menschen kämpfen müssen. Aber deren Ausrüstung verändert sich gerade krass schnell durch neue Technologien. Und die werden immer mehr von Start-ups entwickelt. Auch hier in Deutschland. KI-Experte Fritz Espenlaub vom Bayerischen Rundfunk erzählt heute, woran genau diese Start-ups arbeiten und ob die Bundeswehr bei diesen Entwicklungen mithalten kann. Hallo Fritz.
Hi, freut mich. Schön, dass ich da sein darf.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 30. Juni. Fritz, wir schauen heute auf moderne digitale Kriegstechnik. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre nach vorne springen, was könnte uns da erwarten?
Also wir stellen uns vor, wir sind auf einem Schlachtfeld in der Zukunft, ein paar Jahre in der Zukunft vielleicht, und wir haben immer noch menschliche Soldaten auf diesem Schlachtfeld, wir haben auch immer noch Fahrzeuge, in denen Menschen drin sitzen, aber diese menschlichen Soldaten, die sind nicht mehr alleine. So, jede von denen hat wahrscheinlich ein paar Drohnen, ein paar KI-Assistenten mit dabei, teilweise fliegen die irgendwo durch den Himmel, semi-autonom, also nicht komplett gesteuert von einem Menschen, sondern zum Teil auch selbstständig durch KI gesteuert. Manche von diesen Drohnen sind vielleicht auch mit auf dem Boden mit dabei, also sind dann so kleine Lastenhunde, die für den Soldaten irgendwas tragen, oder wie so kleine Aufklärungs-Mini-Drohnen, die er so ein bisschen um sich rum in den Wald schicken kann. Und so ist dann quasi jeder Mensch, der im Krieg sich befindet, jeder Soldat nicht mehr komplett auf sich allein gestellt, nicht mehr im Verband mit nur anderen Menschen, sondern immer in so einem kleinen Verband mit eigentlich einer ganzen Reihe von semi-selbstständigen, KI-getriebenen Drohnen. Also in der Luft, auf dem Boden, vielleicht sogar auch auf dem Wasser, ganz je nachdem, wo man sich befindet.
Wie weit weg das wirklich noch ist, das klären wir gleich. Erstmal, dieser Begriff Drohne, der taucht ja im Kontext von militärischen Auseinandersetzungen und Kriegen immer wieder auf. Lass uns kurz mal klären, was versteht man alles darunter?
Es ist ein selbstständig fliegendes oder laufendes technologisches Konstrukt. Also auf der Erde sieht es aus vielleicht wie ein Roboter, wie so ein mechanischer Hund, wie vielleicht in Zukunft auch ein humanoider Roboter. In der Luft ist es aktuell, was wir sehen, zum Beispiel diese kleinen Quadcopter, also diese Drohnen, die dann so vier kleine Rotoren haben, genau dieselben Drohnen eigentlich, die eben dann so schöne Luftaufnahmen machen kann. Die werden gerade jetzt schon in der Ukraine eingesetzt. Manche von denen sind dann so Kamikaze-Drohnen, also die haben dann eine Sprengladung mit dabei und sind eigentlich nur so dafür gedacht, einfach einmal in irgendwas reinzufliegen und dann dort zu explodieren. Und es gibt aber auch zunehmend dann natürlich Drohnen, die wirklich für den Krieg gebaut werden. Und die sehen dann zum Beispiel aus wie vielleicht so eine Art schwebendes Torpedo mit ein paar Flügeln dran, das dann irgendwo in der Luft auch so ein bisschen im Kreis fliegt oder wartet. Also Loitering Munition nennt man das, so ein bisschen abwartende Munition, die quasi in der Luft rumsteht und dann aktiviert wird, wenn halt zum Beispiel gegnerische Panzer in einen bestimmten Bereich reinfahren und dann dort automatisch von der Drohne angegriffen werden.
Gleichzeitig sehen wir immer wieder, dass ja weiterhin trotzdem auf sehr konventionelle Militärprodukte gesetzt wird. Also zuletzt beispielsweise im Iran, wo die USA mit so Tarnkappenbombern aus den 80ern die Atomanlagen bombardiert haben. Wie realistisch ist denn vor diesem Hintergrund das Szenario, was du uns gerade mit den automatisierten Drohnen in der Luft und auf dem Boden gemalt hast?
Also auf der einen Seite haben wir zum Beispiel diese Tarnkappenbomber oder Flugzeugträger oder eben auch Panzer, also diese wirklich teure Militärhardware aus den letzten Jahrzehnten. Und auf der anderen Seite haben wir aber ganz konkret jetzt heute schon in der Ukraine sehr, sehr viele Drohnen, die da rumfliegen. Also Zahlen sind, die von der Ukraine gegeben werden, ist, dass aktuell 70 bis teilweise 80% der Verletzten und der Verluste auf beiden Seiten eigentlich durch Drohnen entstehen und nicht mehr durch irgendwas anderes. Und das ist natürlich in gewisser Hinsicht was total Neues. Der Ukraine-Krieg ist so der erste Krieg, den wir sehen, wo diese alten großen Systeme parallel zu dieser ganzen neuen technologischen Entwicklung, die wir jetzt miterlebt haben, wo das beides parallel passiert auf dem Schlachtfeld. Also wo sowohl die großen Panzer im Einsatz sind, als auch die ja teilweise selbstgebauten Drohnen, die KI-Lösungen, alles das, was gerade so ein bisschen auch entwickelt wird, mehr oder weniger live während dem Krieg.
Security guarantees means that we have to have a capability to guarantee anything.
Und da hat zum Beispiel auch die litauische Verteidigungsministerin Dovilė Šakalienė Anfang des Jahres auf der Münchner Sicherheitskonferenz davon geredet.
And that also means to build defense factories as fast as we can now and also involving defense industry and asking them to change the rules as well. The usual sustainable, careful business building rules no longer apply.
Was sie damit meint, ist, dass eben nicht einfach nur Soldaten und Waffen, die es bereits gibt, in den Einsatz kommen, sondern dass der Krieg eben auch zwischen der Innovationskraft der jeweiligen Industrien ist, also den neuen Entwicklungen, die es auf beiden Seiten gibt und die immer auch so ein bisschen versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Also dieser Krieg in der Ukraine, der zeichnet sich dadurch aus, dass die Entwicklungszeit für Waffen sich einfach verändert hat. Also dass es in wirklich kürzester Zeit immer wieder neue technologische Innovationen, gerade bei Drohnen zum Beispiel, gibt. Also am Anfang haben Drohnen noch gar nicht so eine riesige Rolle gespielt. Dann hat man gemerkt, okay, es funktioniert ja erstaunlich effektiv, wenn wir so kleine Greifarme an diese Überwachungsdrohnen, an diese kommerziellen Kameradrohnen unten dran bauen, wo wir eine Granate dranhängen. Und wenn man die dann im richtigen Winkel, vielleicht in die Luke von einem Panzer reinfallen lässt, dann kann man damit so einen kompletten, enorm teuren Panzer einfach unschädlich machen. Darauf wurde dann wieder reagiert, dass man dann zum Beispiel die Panzer angepasst hat, dass man da so Gitter drüber gemacht hat, so Netze, und dass man zum Beispiel auch zunehmend auf elektronische Kriegsführung setzt, also die Frequenzen blockiert, auf denen die Drohnen dann ihre Funkstrecken haben. Und das führt dann wiederum dazu, dass jetzt sehr viele Drohnen halt mit Fiberoptikkabeln, also mit so Lichtleiterkabeln, verbunden sind, über die dann sie gesteuert werden. Also es ist so ein iterativer Prozess, kann man sagen. Man bringt eine neue Drohne aufs Schlachtfeld, die löst ein Problem, also die hat einen bestimmten Einsatz, ist effektiv. Die Gegenseite verhindert das dann wieder, dann passt man sich dem wieder an. Und das ist eben auch das, warum eben die Tech- und die Start-up-Szene da jetzt so eine zunehmend große Rolle spielt, weil dieses Basteln, dieses Iterieren, dieses immer neue Prototypen rausbringen, das ist ja was, das kennt man ja auch aus dieser Szene. So genau auf diese Art und Weise funktionieren ja eigentlich auch die technologischen Entwicklungen. Nur jetzt sehen wir sie halt, dass sie eben direkt auch live im Krieg eingesetzt werden.
Und die Überschrift, unter der das alles läuft, lautet Defense Tech. Kannst du uns diesen Begriff noch mal ein bisschen näher bringen? Was genau steckt dahinter?
Also zum einen ist es einfach eine Bezeichnung für konkrete Technologien, die in der Verteidigung oder im Krieg eingesetzt werden. Also zum Beispiel eben autonome Drohnen. Zum anderen ist es aber auch der Überbegriff für diese ganze Defense-Tech-Branche, also diese Start-ups, die kleinen, mittleren Unternehmen, die dort sich zunehmend platzieren und neue Entwicklungen machen und auch super attraktiv werden, zum Beispiel gerade für Risikokapitalgeber.
Defense-Tech, das klingt nach Verteidigung, klar, aber im Prinzip überall, wo eine Waffe dranhängt oder Munition in die Luft gesprengt werden kann, das könnte ja auch sowas sein wie Attack-Tech, also für den Angriff geeignet. Wird das nicht mit dem Begriff Defense-Tech verschleiert?
Eine Drohne mit einem Sprengsatz, die kann ich natürlich für alles Mögliche einsetzen. Also das ist etwas, das ist dafür gedacht, einen Menschen oder eine Maschine, einen Panzer unschädlich zu machen. Der Begriff Defense-Tech kommt daher, dass das ja, also zum Beispiel ganz konkret im Fall der Ukraine, ja wirklich einfach was ist, mit dem ich mich verteidige gegen einen Angriff. Also die Drohnen, die jetzt von Russland kommen, ja, würde ich vielleicht auch eher als Attack-Tech bezeichnen, weil das ja ein Land ist, das unprovoziert seinen Nachbarn überfallen hat und dort alle möglichen schlimmen Dinge anrichtet. Und ich glaube, daran sieht man das schon ganz gut. Also die Technologie an sich erstmal, die kann zur Verteidigung, die kann zum Angriff eingesetzt werden. Der Punkt ist, dass wir halt in einer Welt leben, und wir in Europa merken das eben jetzt auch, wo halt andere Player, andere Nationen Technologie benutzen, um anzugreifen. Und dann solltest du vielleicht auch Technologie haben, um dich verteidigen zu können, wenn du angegriffen wirst.
Das klingt für mich nach einem Begriff, der verschleiert, was es eigentlich ist. Kampftechnologie, diese sogenannte Defense-Tech. Wer sind denn da die größten und wichtigsten Player auf der Welt?
Also das sind hauptsächlich amerikanische Unternehmen, muss man sagen, die da ganz prominent sind, die da vorangehen. Also Palantir ist vielleicht vielen Leuten ein Begriff. Das ist eine Softwarefirma, eine KI-Firma, die auch im Überwachungsbereich tätig ist, die versucht eben mit so Big Data Lösungen dann auch irgendwie das gläserne, transparente Schlachtfeld zur Realität zu machen. Ein anderer Name, der da häufig genannt wird, ist Anduril. Anduril Industries ist ein amerikanisches Unternehmen für Verteidigungstechnologie, hat eigentlich auch als KI-Firma angefangen, ist aber auch zunehmend auf Hardware spezialisiert. Also hat Pläne, Artilleriemunition zu bauen, baut sehr, sehr viele Drohnen, baut auch Unterwasserdrohnen und ist auch enorm groß. Also das sind Firmen, die teilweise Milliardenbewertungen haben an der Börse. Das Problem gerade aus unserer europäischen Perspektive natürlich bei Palantir und Anduril und Co. ist, dass es am Ende des Tages natürlich amerikanische Firmen sind und nicht europäische Firmen. Früher wäre das vielleicht weniger ein Problem gewesen, aber mittlerweile ist das schon so ein bisschen die Frage, will man sich als Europa auch eben verlassen auf Unternehmen, die im Zweifelsfall woanders sitzen und vielleicht auch von einer anderen Regierung abhängig sind. Also das ist gerade ein großes Thema in diesem Defense-Tech-Bereich, vor allem auch, wie eben Deutschland es hinbekommt, sich hier selber auch aufzustellen, also auch Souveränität zu haben, auch wirklich dann zu sagen, das sind die Unternehmen, die wir hier haben, die bei uns Innovation machen und wo wir wissen, dass die auch in unserer Demokratie, auf unserem Kontinent wirklich verortet sind.
Ja, wie sieht denn diese Defense-Tech-Szene hier in Deutschland aus?
Es gibt sehr, sehr viel Talent. Es gibt mittlerweile auch sehr viel motivierte Leute. Das ist ganz interessant. Da hat sich, glaube ich, ein bisschen ein Umdenken getan in der Branche. Also gerade in diesem Tech-Sektor war früher ja eigentlich alles so auf das zivile Leben hin orientiert. Also, weiß ich nicht, Dating-Apps programmieren oder was dann eben immer so der aktuelle heiße Scheiß war, eine coole Internetfirma machen. Da gibt es zunehmend ein Umdenken, dass die Leute sagen, ja, wir leben in einer neuen Welt und in dieser neuen Welt ist Demokratie auch von außen so ein bisschen unter Druck und da wollen wir uns einbringen und eben zur Verteidigung beitragen. Also da sind dann Hackathons, das sind dann so Veranstaltungen, wo man sich in 48 Stunden trifft, ein Team macht und eine Idee entwickelt, um eben einen ganz konkreten Bedarf aus der, zum Beispiel aus der Ukraine irgendwie zu lösen, also ein Schutzsystem zu entwickeln für einen Infanteristen, eben zum Beispiel gegen Drohnen, ja, irgendwas, was Netze auf ankommende Drohnen schießt oder so ein elektronisches Kit für den Rucksack, mit dem man dann diese Funkfrequenzen stören kann. Und da passiert tatsächlich sehr, sehr viel in Deutschland. Aber wir haben eben auch verschiedene Startups, also zum Beispiel Helsing ist eins, kommt aus München, auch mittlerweile mit einer Milliardenbewertung, hat als KI-Firma gestartet mit dem Ziel eben auch, ja, ganz ähnlich wie Palantir eigentlich, auch einfach so Daten auszuwerten vom Schlachtfeld. Die bauen aber mittlerweile auch Drohnen, die sie auch konkret schon an die Ukraine verkaufen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, gerade in der KI-Welt, wo Deutschland sich ja so ein bisschen schwer tut. Wir haben ja nicht so wirklich die eine große KI-Firma, so im Bereich der Sprachmodelle, die mit Microsoft oder Google oder OpenAI mithalten kann. Dass wir da eben tatsächlich dann doch eine Firma in Deutschland haben, die da schon sehr, sehr vorne mitspielt. Also was KI angeht, was autonome Drohnen angeht. Und entsprechend, daher kommt auch diese hohe Bewertung. Es gibt dann nochmal kleinere Firmen. Donaustahl ist da zu nennen, auch ein Drohnenhersteller aus Niederbayern. Das ist insofern ganz interessant, weil es eine sehr typische Geschichte ist für diese Zeitenwende in dieser Defense-Tech-Startup-Branche.
Ja, mein Name ist Stefan Thumann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer und Chefkonstrukteur der Donaustahl GmbH.
Das ist eigentlich ein Sportschützenausstatter gewesen ursprünglich. Und der hat sehr bald, nachdem dieser große Angriff von Russland auf die Ukraine stattgefunden hat, Anfang 2022, gesehen, es gibt diesen Bedarf nach Drohnen.
Wir kommen ja aus dem zivilen Waffenbereich. Und dann habe ich mir gedacht, bei einer halben Bier im Wirtshaus, naja, man müsste halt einmal Drohnen bauen.
Und hatte dann die Idee, man könnte die ja viel billiger bauen, weil die teilweise sehr, sehr teuer sind, wenn dann man irgendwie Carbon oder was auch immer als Material nutzt.
Neben mir saß ein Schreiner dem ich mich über ein ganz anderes Thema ausgetauscht habe. Dann ging es tatsächlich um einen Schrank. Und wir sind dann auf das Thema der Holzverbundstoffe gekommen. Und ich habe dann einmal den Gedanken in meine halbe Bier geäußert, ob man nicht einfach mal ausprobieren kann, ob man eine Multiplexplatte, also Spanpressholz, hier zumindest mal austesten kann.
Dann haben die einfach sich relativ schnell einen Prototypen gebaut. Und mittlerweile ist das ein Unternehmen, das wirklich nicht mehr wegzudenken ist aus dieser Szene. Also die bauen schon mittlerweile wirklich sehr, sehr viel ganz konkrete Drohnen, die auch in die Ukraine geliefert werden. Und eine weitere Sache, von der Stefan Thumann eben viel redet oder wo er viel versucht, eben Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ist, dass ja es nicht reicht, einfach irgendwie eine Drohne hier in Deutschland entwickelt zu haben, wenn man dann trotzdem noch allen Zubehör von dieser Drohne wiederum von woanders bestellen muss, also aus den USA oder aus China hauptsächlich.
Es gibt Komponenten, die in Drohnen verbaut sind, die absolut elementar sind, die so viel kosten wie bei unserer Breze. Und leider ist es im Westen für viele Jahrzehnte einfach nicht in den Köpfen gewesen, dass wenn wir uns in eine technologische Abhängigkeit mit der Volksrepublik begeben, dass die uns auch den Hahn zudrehen können.
Und im Zweifelsfall ist das natürlich was, wo in diesem Bereich von Verteidigung und von Autonomie und von Souveränität enorm wichtig ist, sich da dann halt auch klarzumachen, man braucht die ganzen eigenen Lieferketten, man braucht diese ganze eigene Industrie bei sich selber, damit einem nicht im Zweifelsfall dann jemand anderes einfach, sage ich mal, den Nachschubhahn abdrehen kann und man dann einfach dasteht, ohne sich verteidigen zu können.
Und gibt es so eine Art Wissensvorsprung in der sogenannten westlichen Welt hier bei uns oder ist das eigentlich weltweit ausgeglichen und der Wissensstand ist eigentlich weltweit der gleiche?
In gewisser Hinsicht glaube ich schon, dass wir, sage ich mal, einen Heimvorteil haben, was innovative Technologien angeht, einfach weil wir einen total hochwertiges Forschungsfeld haben, weil wir gute Universitäten haben. Aber es ist natürlich nicht so, dass es die nur in Europa gibt. Also Drohnen in China werden gerade genauso oder noch viel mehr entwickelt eigentlich als bei uns im Westen, auch militärische Drohnen. Und viele von den Innovationen, auch von diesen so ein bisschen gebastelten Innovationen, die wir halt in der Ukraine jetzt sehen, die sehen wir auch von der russischen Seite aus. Also die sind nicht irgendwie, dass sie nur den Ukrainern alles nachmachen, sondern zum Beispiel, dass diese Drohnen sehr viel mit diesen Lichtleiterkabeln eben rumfliegen, die dann eben sich nicht mehr durch elektronische Kriegsführung unterbrechen lassen. Diese Innovation kam zum Beispiel zuerst von russischer Seite.
Jetzt gibt's also offensichtlich, hast du uns erzählt, einzelne Personen und Startups in Deutschland, die in der Lage sind, für bestimmte Verteidigungssituationen passende militärische Produkte zu entwickeln. Okay. Und es gibt ja von der politischen Seite aus, muss man ja auch mal sehen, auch die Bereitschaft für diesen Bereich Rüstung und Verteidigung eben viel Geld auszugeben. Ist das aus deiner Sicht nicht eine absolute Win-Win-Situation?
Ja, möchte man meinen, aber da clashen jetzt gerade so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Also das eine ist diese Startup-Welt, in der muss es halt schnell gehen. Diese Startups können auch nicht ewig darauf warten, dass dann irgendwann mal sich jemand entschließt, dann ihnen irgendwie eine Anschubfinanzierung zu geben für ihre ersten Ideen. Und auf der anderen Seite ist aber diese klassische Beschaffungswelt, wie bisher halt Rüstungsprojekte abgelaufen sind. Das war immer alles sehr, sehr langwierig. Das waren diese riesigen Projekte. Wir haben ja vorhin von diesen Tarnkappenbombern geredet. Die sind in den 80ern entwickelt worden. Die sind bis Ende der 90er dann erstmal gebaut worden. Das geht über sozusagen über viele, viele Jahre mit viel, viel Geld in der Hand. Wir haben unter anderem mit Jeanette zu Fürstenberg geredet.
Mein Name ist Jeanette Fürstenberg. Ich leite die Europageschäfte von General Catalyst. Wir sind einer der global größten Venture Capital Fonds mit fast 40 Milliarden Assets Under Management und investieren ca. 1 Milliarde pro Jahr in europäische Technologie-Startups.
Die ist auch in der Startup-Welt unterwegs, ist Investorin, auch Unternehmerin. Und die hat vor kurzem einen offenen Brief geschrieben, wo sie eben genau darauf aufmerksam gemacht hat.
Dass es eben nicht Sinn macht, jetzt wieder in alten Systemen zu denken und alte Systeme zu bekühren, sondern eben tatsächlich darüber nachzudenken, wie kann ich eigentlich einen Sprungvorteil letztlich erwirken in dieser neuen, sage ich jetzt mal, Technologiestruktur, wo ich eben nicht sage, ich kaufe jetzt wieder für Milliarden nur Panzer und Kriegsschiffe und Flugzeuge, die im Zweifel auch einem Drohnenschwarm nicht mehr viel entgegensetzen zu haben.
Deutschland vollzieht unter dem Eindruck von Russlands Krieg gegen die Ukraine eine Kehrtwende in der Sicherheitspolitik.
Jahrelang machte die Bundeswehr mit Materialmangel und Misswirtschaft Schlagzeilen. Jetzt soll sie zu einer schlagkräftigen Armee aufgerüstet.
Dafür werde ein Sondervermögen im Umfang von 100 Milliarden Euro geschaffen.
Die überwältigende Mehrheit dieser 100 Milliarden, die damals ans Sondervermögen beschlossen wurde, wurde eben eigentlich ausgegeben für die klassischen Projekte, für die ganze lange Wunschliste, die eben die Bundeswehr angesammelt hatte in 30 Jahren Unterfinanzierung. Also Fregatten, Kriegsschiffe, Flugzeuge, Helme, also all diese Dinge, an denen es davor schon so ein bisschen gemangelt hat. Und dann waren diese 100 Milliarden halt relativ schnell weg. Und es war nicht mehr so viel übrig, eben um in wirklich diese komplett neuen, auch noch gar nicht so etablierten, innovativen Technologien, in die Drohnen, in die KI, in die Quantensachen, in die dann auch rein zu investieren.
Du hast ja vorhin gesagt, Startups arbeiten eben iterativ, jetzt also auch auf dem Schlachtfeld. Im Grunde mit einer Trial-and-Error-Methode. Wie passt das mit diesen langen Planungszeiträumen der Bundeswehr überhaupt zusammen?
Das ist halt das Problem. Es passt überhaupt nicht damit zusammen.
Aha,
also es ist eine komplett andere Funktionslogik. Das eine ist, wenn ich eben so ein klassisches großes Beschaffungsprojekt habe, also sagen wir mal ein neues Kriegsschiff, dann ist es halt nicht so, dass ich einfach zum Elektromarkt gehe und mir die 5 Kriegsschiffe angucke, die dort liegen in der Auslage und mir dann das passende aussuche und das halt kaufe, sondern ich bestell das eben bei der Werft. So, und ich sag dann auch alles, was ich da haben will, die ganzen verschiedenen Spezifikationen, die das haben muss und wie das eingesetzt werden soll und lass mir dann eben einen Vorschlag machen und dann muss der ausgeschrieben werden, auch europaweit, dass das irgendwie alles mit rechten Dingen zugeht und da keine Mauschelei passiert und so weiter und das dauert alles. Die Firmen, die dann zum Beispiel Kriegsschiffe bauen oder Panzer bauen, also die Rheinmetalls dieser Welt, die kennen diesen Prozess. Also die haben ihre juristischen Abteilungen, die dann da durch diesen langen, komplizierten Beschaffungsprozess auch irgendwie durchnavigieren können. Alles das hat ein Startup halt nicht. Ein Startup hat eine Idee und hat vielleicht ein paar Investoren im Rücken für so die ersten Meter, um eben quasi ein paar Prototypen zu entwickeln. In der kommerziellen Welt würde das Startup damit dann relativ schnell einfach an den Markt gehen und eben dann diese Produkte einfach Konsumenten zum Kauf anbieten. Mhm. Aber das klappt halt nicht bei der Bundeswehr. Und das ist das, was oft als Tal des Todes für diese Startups bezeichnet wird. Also das ist quasi die Gründung an sich, die klappt schon. Aber für so ein Defense-Tech-Startup dann eben am Leben zu bleiben, also profitabel zu werden, ist aktuell einfach eine sehr lange Durststrecke.
Was sagt die Bundeswehr denn dazu? Das ist ja am Ende dann auch ein Vorwurf, dass das alles viel zu lange gedauert hat bisher.
Ja, die Bundeswehr sagt auf unsere Anfrage, dass sie natürlich schon auch mit Startups zusammenarbeiten wollen und auch schon das machen, verweist da auf verschiedene Projekte, also dass es nicht nur um eben große Rüstungsunternehmen geht, sondern eben auch um diese innovativen kleineren und mittelgroßen Firmen, dass man da dann eben auch mehr Geld in die Hand nehmen möchte in Zukunft. Und am Ende verweist die Bundeswehr dann aber eben auch wieder auf die politischen Prozesse, also dass einfach da auch dann neue Planungs-, Beschaffungs-, Beschleunigungsgesetze kommen sollen, auf die man eben noch mal wartet gerade. Das Ganze ist so ein bisschen, glaube ich, jetzt halt schon ein Kind der Dringlichkeit. Also das ist eben, dass der Krieg sich verändert, dass in der Ukraine komplett andere Logik gilt. Also dass so ein teurer Panzer von einer extrem billigen 400-Euro-Drohne komplett unschädlich gemacht werden kann. Das verändert natürlich dann doch ein bisschen das Denken, wie man über diese Beschaffungen nachdenkt und wie man versucht, sich da aufzustellen. Deswegen haben die zum Beispiel den Cyber Innovation Hub gegründet. Das ist so eine Innovationseinheit bei der Bundeswehr.
Wir beschäftigen uns ja vordergründig mit Software, vor allem mit KI und der Kraft und Power von KI.
Der Leiter von denen heißt Sven Weizenegger, hat früher bei der Telekom im Bereich Hackerabwehr gearbeitet, hat ein paar eigene Startups gegründet. Also der kommt aus dieser Startup-Welt. Und der kennt dieses Problem mit dem Tal des Todes. Der versteht das und die Idee von diesem Cyber Innovation Hub ist eben genau zu versuchen, den Startups in diesem Bereich Defense Tech durch dieses Tal des Todes so ein bisschen durchzuhelfen.
Wir haben letztens auch so eine Konferenz gemacht oder ein Event, Disrupt Tech, wo wir den Startups erklärt haben, was sind eigentlich unsere Themen, die uns bewegen. Ja. Beziehungsweise andersrum zu sagen, liebe Startups, was habt ihr eigentlich an Themen, Wo gibt es vielleicht Technologien, die wir gar nicht gesehen haben für uns? Wo gibt es sogenannte Spillover-Effekte, die wir vielleicht für unsere Streitkräfte nutzen können?
Also man kann da als Startup sich bei diesem Cyber Innovation Hub melden, Ideen pitchen, die sagen dann, das sieht interessant aus, vielleicht könnte das an dieser Stelle irgendwie gut eingesetzt werden und schließt euch doch mal mit dieser und jener Einheit kurz. Oder aber sie gucken, wo sind denn Probleme, die wir lösen müssen? Und suchen dann auch gezielt nach Startups, geben da Anfragen raus oder Ausschreibungen raus, um eben da Produkte zu suchen.
10-15% der Projekte sind top-down. Das meiste ist tatsächlich bottom-up. Also all das, was ein Soldat in seinem Arbeitsalltag an Problemstellungen vorfindet, dann kann er zu uns kommen und uns das Problem schildern. Und wir versuchen mit dem Soldaten, der Soldatinnen gemeinsam das Problem zu lösen. Ja, und das machen wir immer oder größtenteils mit Startups.
Wie schätzt du das ein? Können dadurch dann die Hürden zwischen Entwicklern und der Bundeswehr tatsächlich abgebaut werden? Oder ist das eigentlich nur, Augenwischerei am Ende?
Man muss ja erstmal festhalten, es gibt diese Defense-Tech-Startup-Szene in Deutschland. Es gibt also die Firmen, es gibt das Know-how und die Kompetenz. Und es gibt auf der anderen Seite ja auch eigentlich den gesellschaftlichen und politischen Willen, mehr für die Verteidigung von Europa zu tun. Ich glaube aber, dass das wirklich am Ende zusammenkommt. Da muss dann schon mehr her als so ein Cyber Innovation Hub. Da muss man dann wirklich nochmal rangehen und diesen Beschaffungsprozess insgesamt einfach ein bisschen streamlinen und updaten für so die moderne Welt. Also dass man eben sagt, es muss eine Lösung geben, diese neuen Technologien, diese Drohnen sehr schnell in der Startup-Welt, sagt man at scale, also quasi in hohem Ausmaß, in hoher Menge dann auch an die Bundeswehr zu bringen. Nicht nur in ein paar Innovationsprojekten, sondern eben so, dass es tatsächlich auf einer Masse ist, die dann am Schluss man braucht, wenn man ein ernsthaftes Abschreckungspotenzial gegenüber Aggression aufbauen möchte.
Wie sieht das denn der Leiter von diesem Cyber Innovation Hub, Sven Weizenegger? Also ist der zufrieden sozusagen mit dem, womit er arbeiten kann? Oder würde er sich auch mehr Tempo, mehr Geld, mehr, weiß ich nicht, wünschen?
Der hat ganz viele spannende Pilotprojekte, von denen er auch sehr gerne erzählt. Also ist auch mega interessant. Die arbeiten gerade mit einem Startup zusammen, wo man versucht eben rauszufinden, kann man biologische Drohnen bauen, also wirklich komplette Sci-Fi, also dass man eben Insekten als Spionagedrohnen dann irgendwie umfunktioniert. Aber das ist natürlich quasi nur die eine Sache. Die andere Sache ist halt, dass ihm so ein bisschen halt das finanzielle Mandat fehlt. Diese spannenden Sachen, die dann auch das Potenzial beweisen nach den ersten Versuchen, die dann eben auch in großem Stil in die Truppe zu bringen.
Deswegen plädieren wir sehr stark für eine sogenannte Anschubfinanzierung. Das heißt, wenn man mit einem Verband getestet hat und 17 weitere wollen es, weil es ihr Auftrag ist, zum Beispiel Minenerkennung und Minenräumung, dann kaufen wir doch mal bitte diese Drohnen mit der Software 17 Mal. Für 2-3 Jahre. Voll okay. Also das wäre der Gamechanger tatsächlich.
An dem Punkt sind Sie bei dem Cyber Innovation Hub aber noch nicht. Fritz, wir haben von Drohnen, Insekten, KI und so weiter gehört. Du hast uns auch ganz am Anfang dieses Bild von dem modernen Gefechtsfeld gemalt mit diesen Drohnen zu Boden, zu Wasser und so weiter. Wie wichtig ist diese sogenannte Defense-Tech für uns hier in Europa?
Also man muss ganz grundsätzlich einfach mal feststellen, dass wir da eine gewisse Asymmetrie haben. So, wir haben andere Länder, zum Beispiel Russland, die eben tatsächlich eine politische Struktur haben, die es sehr viel einfacher macht, sage ich mal, im großen Stil junge Leute zu nehmen und an die Front zu bringen, so teilweise vielleicht auch gegen deren Willen. Das lässt sich natürlich bei uns in Europa, in Deutschland nicht einfach so umsetzen. Also wir können nicht einfach die Leute gegen ihren Willen einpacken und irgendwie an die Front verschiffen. Das heißt, wir haben vielleicht eine Situation, wo uns allein schon von der Bevölkerungsgröße her gar nicht so viele Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung stehen. Und da kommt dann meiner Einschätzung nach Defense-Tech ins Spiel, als eben eine Möglichkeit, dann halt auch ein entsprechendes Abschreckungspotenzial aufzubauen. Also glaubhaft zu machen, dass man eben, auch wenn jetzt in der konventionellen Armee vielleicht nicht so viele Leute sind, trotzdem eine Schlagkraft entwickelt, also durch KI-unterstützte Drohnen beispielsweise, durch andere Technologien, die eben eine sehr hohe Wirkungskraft entfalten, dass man damit einfach eine Schlagkraft entwickelt, die dann auch eine Abschreckung möglich macht und hoffentlich einen Krieg verhindert.
Danke, Fritz, schön, dass du da warst.
Danke dir.
Mehr zum Thema Technik und KI hört ihr im KI-Podcast von Fritz und seinem Team. Jede Woche steht bei Ihnen ein anderes Thema im Fokus. Zum Beispiel, kann mich die KI bei der Polizei verpfeifen? Oder zerstört KI den Musikmarkt? Den Link zu dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Marc Hoffmann. Produktion Konrad Winkler, Timo Lindemann, Marie-Noël Swieler und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Bis bald.